die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause und reden heute bzw. spekulieren vielmehr darüber, wieso das schweizerische und europäische Behörden bei der Beurteilung von Cloud-Software und von der Meldepflicht für Cybervorfälle zu völlig anderen Schluss kommen können. Mein Name ist Erika Vogt und bei mir im Studio hockt Katharina Jochum und Christian Wingeier. Praktisch gleichzeitig ist mit den Kantonen Schaffhausen und Zürich und eben im deutschen Bundesland Baden-Württemberg zu einem unterschiedlichen Urteil gekommen. Während Zürcher und Schaffhauser Microsoft 365 cool finden, sagt die Regierung in Stuttgart nein. Wieso die unterschiedliche Beurteilung?
Ja, ich hole doch sonst mal ganz kurz aus. Im Kanton Zürich hat der Regierungsrat beschlossen, dass man eben Cloud-Lösung Microsoft 365 in der Verwaltung zulässt. Das gilt für alle Einheiten, Abteilungen, wo der kantonalen IT-Strategie unterstellt sind und auch für Kantonspolizei. Das geht wieder zurück auf die kantonale IT-Strategie. Für die, die sich noch erinnern mögen, da geht es um Grundversorgung, um einheitliche Arbeitsplätze und so weiter. Die Regierung erhofft sich mit der Cloud-Lösung, wie sie selber geschrieben haben, eine skalierbare, flexible und sichere IT-Infrastruktur. Es geht da zum Beispiel um Erweiterungen von Premises, Produkten, aber auch Sachen, die bald oder jetzt schon nur noch als Cloud-Lösung verfügbar sind. Teams wird angesprochen, aber auch andere Sachen wie Exchange Online.
Und was hat Baden-Württemberg im Gegenzug gesagt? Kommen die zu einer anderen? Also sie müssen ja zu einem anderen Schluss kommen, aber was ist der Unterschied?
Ja, also dort ist es so, dass der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit dazu aufgerufen hat, dass die Nutzung von Microsoft 365 an den Schulen sofort zu beenden sei. Oder dass die Schulen dafür verantwortlich sehen, dass sie einen datenschutzkonformen Betrieb von einer verantwortlichen Stelle können eindeutig nachweisen. Er verlangt zudem, dass die Schulen, die das noch so einsetzen, also nicht datenschutzkonform, dass die bis spätestens nach der Sommerferien eine Alternative zu den Cloud-Diensten von Microsoft anbieten werden. Insgesamt wird der Datenschutzbeauftragte auf rund 40 Schulen zugehen und sie über die rechtliche Bewertung zu der Nutzung der Online-Dienste aufklären. Auf den Schluss ist man eigentlich gekommen, weil schon vorher ein möglicher Ersatz von Microsoft 365 Produkten an den Schulen im Bundesland gesucht worden sind. Und für das hat man unter anderem zwischen dem Herbst 2020 und dem Frühling 2021 einen Pilotbetrieb durchgeführt, wo man das System so funktionell eingeschränkt hat, dass sie möglichst datenschutzkonform sind. Das hat allerdings nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und obwohl die bedenklichen Funktionen eigentlich alle abgeschaltet worden sind, beziehungsweise so weit wie möglich deaktiviert worden sind, ist die Bewertung am Schluss eigentlich so ausgefallen, dass empfohlen worden ist, dass aufgrund von der höheren Risiken von einer Nutzung an der Schule abzusehen ist und dass stattdessen alternative Lösungen gefördert sollen werden.
Aber ist der datenschutzkonforme Betrieb von Microsoft 365 überhaupt möglich oder ist der Schweizer Datenschutz einfach nicht so wichtig?
Also Zürich sagt ja, wobei datenschutzkonform ist natürlich ein riesiger Begriff. Aber jetzt bei der kantonalen Verwaltung, die Verträge, die jetzt mit Microsoft geschlossen worden sind, das ist das Amt für Informatik gewesen, mit Microsoft, basieren auf einem Rahmenwerk, wo davor schon ausgeschafft worden ist, von der SIK, der Schweizerischen Informatikkonferenz, zusammen mit Microsoft, explizit für die öffentliche Verwaltung. Bei diesen Verhandlungen hat man den Datenschutzbeauftragten schon einbezogen und auch jetzt bei den Verhandlungen zwischen Zürich und Microsoft hat die Datenschutzbeauftragte vom Kanton Anmerkungen gemacht, die offenbar auch eingeflossen sind. Details sind jetzt aus dem Regierungsratsbeschluss nicht rausgekommen. Aber Zürich hat geschrieben, Microsoft hat ja Rechenzentren in der Schweiz, man werde die Lösungen aus Schweizer Rechenzentren beziehen und auch Daten sollen nur dort gespeichert werden.
Aber es gibt ja nachher immer den berühmten Cloud Act, das amerikanische Gesetz, wo der Behörde, also der amerikanischen Behörde, den Zugriff auf gespeicherte Daten im Internet erlaubt.
Genau, ja, Ländergrenzen sind da nicht ganz relevant wahrscheinlich. Eben Strafverfolgung kann Microsoft zur Offenlegung von spezifischen Daten auffordern unter speziellen Umständen. Microsoft kann das auch anfechten und so weiter. Zürich hat das Risiko eingeschätzt, will das auch künftig immer wieder machen und ist eigentlich zum Schluss gekommen, unterm Strich, dass das in der Praxis sehr unwahrscheinlich sei, dass im Rahmen vom Cloud Act auf Daten zugegriffen wird. Microsoft selber hat Ende letztes Jahr publiziert, dass es im Rahmen vom Cloud Act noch nie zur Offenlegung von Daten europäischer Kunden durch Microsoft gekommen sei.
Das ist ja ein purer Marketing-Satz von Microsoft, oder? Also sie müssen das ja sagen, sonst würden sie ihre Produkte nicht mehr verkaufen.
Ja, ich möchte an niemandem etwas unterstellen. Und auch, ja, wir haben amerikanische Cloud, wir haben schweizerische Verwaltungsdaten, die irgendwo gegenüberstehen. Andererseits darf man vielleicht auch argumentieren, sind lokal gespeicherte Daten sicherer, wenn sich der User um etwas kümmern muss. Also vielleicht ist eine Standardisierung in einer Cloud, in einer Schweizer Cloud unterm Strich doch die bessere Lösung, aber... Das gibt jetzt vielleicht auch böse Leserbriefe.
Ja, und das Argument von der Skalierung sticht halt schon, meiner Meinung nach. Man kann viel flexibler auf Zuwächse und auf andere Bedarfe reagieren. Und in Stuttgart muss der Informatiker mit der CD-ROM ins Klassenzimmer springen und die Software dort installieren. Das will man sich auch nicht mehr wirklich vorstellen heutzutage, oder?
Mhm.
Spielt es eine Rolle, um was für Daten es geht? Also, ob es um Schuldaten geht oder um Daten von der Städte oder von der Verwaltung? Oder wird da unterschieden? Wie sieht es in der Schule aus zum Beispiel?
Ja, also unterschieden wird sicher. Im Detail bin ich jetzt gerade überfragt. Aber ja, ich sage jetzt mal, Schülerdaten werden wahrscheinlich als besonders schützenswert eingestuft, weil es um Minderjährige geht. Aber Christian weiß da wahrscheinlich mehr dazu.
Ja, also es gibt vom Kanton St. Gallen gibt es zum Beispiel Checklisten für Lehrerinnen und Lehrer, wo ganz klar drin festgehalten wird, welche Daten, dass sie auf Microsoft 365 Cloud-Produkte dürfen speichern oder bearbeiten. Andere gesetzliche Grundlagen gibt es zum Beispiel auch im Kanton Zürich. Oder im Kanton Basel-Stadt, wo das genau festgelegt ist.
Ich weiss jetzt nichts Konkretes, aber die Verwaltung hat ähnliche Klassifizierungen, wie man mit welchen Daten umgeht. Das würde mich überraschen, wenn es nicht so ist.
Ja, und in der Schule geht es ja nicht nur um Microsoft bei der ganzen Datenschutzdebatte, sondern auch um Kommunikation über WhatsApp zum Beispiel, wo in diversen Städten und Kantonen und Gemeinden verboten ist. Und dort ist definitiv so, dass die Daten offenbar schützenswerter sind als andere. Aber wenn man nachher über Steuerdaten redet und anders, ist es nachher wieder genauso kritisch. Aber ich finde nach wie vor, einfach wie am Anfang gesagt, der Unterschied schon extrem spannend, wie ein Schweizer Kanton und ein deutsches Bundesland im genau gleichen Thema zu so völlig anderen Einschätzungen kommen können.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, während man der Schweiz extrem darauf vertraut, dass das ganze Vertragsregelwerk einfach nachher quasi hieb- und stichfest ist und auch, dass man Gerichtsstand irgendwie in Bern gewählt hat, hat man dort wie so quasi die rechtliche Sicherheit oder die rechtliche Absicherung. In Baden-Württemberg hingegen hat man das systemtechnisch untersucht, hat geschaut, welche Daten fliessen wo ab und ist darum halt einfach zum Schluss gekommen, dass es nicht einsatzfähig ist für den Betrieb in der Schule.
Also sie haben genauer hergeschaut?
Ja, also insbesondere mit dem Pilotprojekt, was das getestet haben.
Ja, und es ist vielleicht schlussendlich auch eine Frage vom Vertrauen bzw. vom Misstrauen in einen gewissen Anbieter, wo da auch mitschwingt, dass es nachher ein Bauchgefühl von einem Verantwortlichen auch sein kann. Kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, also ich habe mir das genauso aufgeschrieben, dass im Gegensatz zu den Schweizer Datenschützern und den Datenschützern vom Bundesland Baden-Württemberg der Produkt von Microsoft und der Gesetzgebungen in den USA deutlich kritischer gegenübersteht als unsere Schweizer Behörden.
Jetzt ist das ja nicht der einzige Fall, wo die Schweiz und andere Länder zu unterschiedlichen Urteilen kommen. Auch in Sachen Meldepflicht bei Cyberangriffen ist das der Fall gewesen. Die Schweiz treibt das voran und würde gerne eine Meldepflicht einführen bei Cybervorfällen, konkret bei Angriffen auf kritische Infrastrukturen. Und die EU ist hingegen zum Urteil gekommen, das nützt doch nichts, das funktioniert nicht. Plakativ formuliert. Wieso hier die unterschiedliche Bewertung?
Ja, also dort geht es vielleicht darum, da muss man sagen, dass sind wir auch ein bisschen in unterschiedlichen Stadien, während es so etwas in der EU bereits gibt. Also so eine Meldepflicht für kritische Infrastruktur seit 2018, wenn es mir recht ist, in der Schweiz hat es erst eine Vernehmlassung gegeben. Die ist grundsätzlich auf positive Rückmeldungen gestossen. In der EU ist es aber so, dort hat man so ein System schon bereits 4 Jahre und jetzt hat dort der Exekutivdirektor von der ENISA, der Agentur von der Europäischen Union für Cybersicherheit, hat gesagt, dass das Meldesystem für Cybervorfall viel zu bürokratisch ist und insgesamt nicht funktioniert. Er hat unter anderem gefordert, an einem runden Tisch zum Thema Cybersicherheit, dass ein widerstandsfähiges System und ein besseres rechtliches Umfeld geschaffen wird. Und auch der Informationsaustausch mit den Mitgliedstaaten hat er bemängelt. So hat er gesagt, es bräuchte etwas, das sehr agil ist, das funktioniert und wo einen Informationsaustausch auf sichere Weise gewährleistet.
Das ist ein recht hartes Urteil, das aus der EU kommt. Eben in der Schweiz ist man einen Schritt weiter hinten, wenn man das so sagen kann. Die Vernehmlassung ist jetzt gerade abgeschlossen worden. Grundsätzlich wird die Meldepflicht befürwortet von den Verbänden wie auch von den Parteien, mit Ausnahme von der SVP. Aber jetzt gerade zum Beispiel Digital Switzerland hat sehr darauf beharrt, dass man aufpassen muss, dass es nicht zu viel Bürokratie kommt. Sie haben Angst davor, dass es für die Unternehmen zu Mehrkosten kommt, zu einem grossen Aufwand. Es gibt ja in der Schweiz schon Meldepflichten bei Cybervorfällen für Finanzunternehmen, die der FINMA unterstellt sind, die müssen das melden. Und auch Atomkraftwerke kennen so eine Meldepflicht schon. Und die neue für kritische Infrastruktur soll die bestehende nicht ersetzen, sondern ergänzen. Wo natürlich dann die Sorge besteht, wenn es jetzt ein Finanzunternehmen trifft, muss ich das jetzt noch A, B und C und vielleicht in unterschiedlichem Format an unterschiedliche Stellen melden, wo man eben sehr grosse Sorgen davor hat, dass das für die Unternehmen sehr aufwendig werden könnte.
Also Digital Switzerland ist eigentlich genau das, was die EU auch gesagt hat. Man hat Angst davor, dass es bürokratisch wird und die Unternehmen überfordert und es wegen dessen nicht richtig funktioniert.
Genau, ja, das scheint durchaus eine berüchtigte Kritik oder Sorge zu sein, wenn wir eben jetzt das Urteil von der EU anschauen.
Ja, also Denisa sagt auch, dass das eigentlich das Hauptproblem ist, dass sie von den Informationen von den Mitgliedstaaten quasi abhängig sind. Und man hat dann dort einfach festgestellt, dass der Austausch eigentlich nicht funktioniert und dass es eigentlich ein besseres rechtliches Umfeld brauche. So hat der Verantwortliche auch gesagt, dass ihm im Jahr 2021 im Rahmen von der geltenden Richtlinie keine grenzüberschreitenden Vorfälle gemeldet worden sind, obwohl man in dieser Zeit zum Beispiel einen Trojaner bei einer Reihe von Banken gefunden hat oder auch eine E-Ticketing-Plattform angegriffen worden ist.
Ja, das ist natürlich das EU-Konstrukt nochmal eine Stufe komplizierter als in der Schweiz ist, weil man hat ja noch die Länderebene plus die EU-Ebene, ist jetzt in der Schweiz ein bisschen einfacher mit nur einem Punkt sozusagen.
Ja, aber es sind für 26 Kantone, gell?
Ja, genau. Das ist auch ein Argument.
Ich glaube, man darf nicht zu hohe Erwartungen an die Meldepflicht haben. Also, wenn man die Erwartung hat, die Meldepflicht führt dazu, dass weniger Cyberangriffe passieren, ist das wahrscheinlich die falsche Erwartung, wenn man so ein Instrument hat.
Ja, das Ziel müsste es natürlich schon sein. Also Banken agieren jetzt auch so unter der FINMA, nicht nur in der Schweiz, dass man sich hofft, wenn die Institute Angriffe melden, auch unerfolgreiche, dass man eine bessere Übersicht über die Lage kriegt und weitere Unternehmen präventiv warnen kann. Ob es zu weniger Angriff kommt, ja, das darf man sicher bezweifeln. Die Hoffnung ist, dass sie nicht erfolgreich sind, weil gepatcht worden ist oder andere Massnahmen umgesetzt worden sind, kurzfristig und gezielt.
Also eben nicht erfolgreiche Angriffe melden. Die Post hat jetzt gestern bekannt gegeben, sie müssen 100 Angriffe pro Monat abwehren. Das heisst, sie melden 3 Angriffe pro Tag. Und da muss man sich vorstellen, wenn man heute ein Formular aus und faxt es nachher nach Bern an die Stelle. Oder eben, es kann tatsächlich zu einem Aufwand führen, der nicht mehr handelbar ist, selbst für grosse Firmen.
Ja, also das sagt auch das NCSC und da ist sich auch die Politik noch nicht einig, wie man da vorgehen soll. Also, ob man quasi Anreize schaffen will, um diese Vorfälle zu melden. Oder ob man will ein Bussenmodell einführen, also quasi, dass man bestraft wird, wenn man dann die Meldungen nicht macht. Das ist aber noch eine Diskussion, die offen ist.
Ja, und die Hoffnung ist ja schon, dass Anreize funktionieren. Das NCSC stellt sich ja dann auch zur Verfügung nach einem Angriff. Wenn man sich bei dieser Stelle meldet, kriegt man ja auch Hilfe, Sofortmaßnahmen und Unterstützung im Fall der Fälle. Und die Hoffnung ist schon vom Zentrum, dass das Anreiz genug sein könnte, dass sich Firmen dann auch melden, um auch die gewisse Unterstützung zu kriegen.
Ja, die Frage ist nachher, ob die NCSC selber genug Ressourcen hat, um all die Meldungen zu handeln. Mit ihren 50 Mitarbeitern stelle ich mir das relativ schwierig vor.
Ja, also im Rahmen vor der Einführung der Meldepflicht wird die Stelle natürlich ausgebaut. Andenkt ist auch, dass sie zentrale Anlaufstelle bleiben und entsprechend auch mehr Ressourcen kriegen.
Es hat ja noch den umgekehrten Fall gegeben, dass die NCSC proaktiv Firma gewarnt hat. Achtung, es könnte gleich etwas passieren, da ist eine Lücke. und die haben einfach nichts gemacht. Wie kann das passieren, ganz im Ernst?
Ja, ich glaube, das darf man abtun, ist wirklich das falsche Wort, aber es ist einer von den Dutzenden, wenn nicht hundert bis tausenden Fällen von sehr kleinen Firmen, wo halt IT und IT-Security so ein bisschen nebenher läuft. Der Firmenchef selber kümmert sich um die Informatik und ganz blöd gesagt, ist ihm das ein bisschen egal gewesen. Er hat das Risiko in Kauf genommen. Daten sind auch tatsächlich im Dark Web gelandet. Unser Kollege hat mit ihm telefoniert. Der Firmenchef war zuversichtlich gewesen, dass er mit seinen Backups und so das System wiederherstellen kann. Hat das auch können und findet die paar Daten, die im Netz gelandet sind, das ist vernachlässigbar sozusagen. Er hat das Risiko sehr bewusst in Kauf genommen und es ist ihm fast egal, was passiert ist.
Das ist wie wenn man extra schwarz fährt und kein Bein löst und denkt, ja, ich werde schon nicht verwirrt, und dann kommt die Kontrolle und dann voilà.
Ja, vielleicht darf man das so vergleichen.
Da muss man halt mit Konsequenzen leben.
Und jetzt abschliessend, wir müssen mal auf die beiden unterschiedlichen Beurteilungen in der Schweiz, respektive Kanton Zürich, Kanton Schaffhausen und in Stuttgart und der EU zurückschauen. Wer kann von wem lernen? Oder haben beide ein bisschen recht und müssen sich einfach austauschen regelmässig? Und wer kann von wem lernen?
Beide recht, dann sicher beide zum Teilweise. Und bei den Lehren, denke ich, wäre es schon sehr wichtig, dass der Schweizer Bundesrat also die Entwicklung in der EU ganz genau anschaut und auch entsprechende Erkenntnisse eigentlich direkt in die neuen Rechtsgrundlagen einfliessen lässt. Das denke ich so, das wäre schon mal ein wichtiger Schritt, weil die sind uns doch schon 4 Jahre voraus. Und wenn man jetzt dort schon sieht, dass der Informationstausch mit den Mitgliedstaaten nicht funktioniert, dann kann man vielleicht das so implementieren, dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass dann Kantone das dann halt dem Bund regelmäßig oder zuverlässig quasi meldet.
Ja, dem schließe ich mich ein. Ich meine, das ist ein Paradebeispiel von etwas, wo in einer Form nicht perfekt funktioniert und die Schweiz in einem späteren Schritt hat die Chance, genau die Fehler zu vermeiden, wo passiert sind.
Bestens, danke für den spannenden Austausch und wenn ihr auch eine Meinung habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer sehr gerne auf redaktion@insight-it.ch. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.